Herzrasen. Nachgetreten. Der Sporttalk auf Herz 87.9.
Schönen guten Nachmittag an diesem Montag. Der 30. Bundesligaspieltag ist rum. Der DFB-Pokal steht ins Haus. Höchste Zeit, dass wir über die aktuellen Fußballthemen reden. Wir, das bin ich, Christian Roselius. Und bei mir im Studio habe ich zwei Diskutanten, Jerome Leimann.
Hallo.
Und Philipp Strunk.
Hallo.
Wir wollen natürlich anfangen mit, so als Lokalpatrioten, mit Arminia Bielefeld am Wochenende ein 2:0 gegen Aue, 43 Punkte. Wenn das mal nicht der Klassenerhalt ist, könnte man meinen, dann gewinnt auf einmal Heidenheim und es sind doch nur noch 6 Punkte bis zum Relegationsrang. Kurzer Ausblick, Philipp, wo geht's hin für Arminia?
Ich glaube, Arminia bleibt da, wo sie jetzt sind, und zwar weder auf dem Relegationsplatz nach oben noch auf dem nach unten. Ich tippe, es wird am Ende ein einstelliger Tabellenplatz, aber mit Auf- und Abstieg werden sie nichts mehr zu tun haben.
Und du, Jerome?
Sehe ich ähnlich. Ich glaube sogar, dass sie am Relegationsplatz nach oben eventuell kratzen könnten, wenn alles gut läuft.
Warum das so ist, darüber reden wir gleich hier bei Nachgetreten auf Herz 87.9. Nachgetreten, der Sporttalk auf Herz 87.9. Es ist die engste zweite Liga aller Zeiten. Zwischen Platz 3 und Platz 16 liegen gerade mal 12 Punkte und genau mittendrin, nämlich 6 Punkte nach oben und 6 Punkte nach unten, liegt Arminia Bielefeld. Jerome, du hattest eben schon mal anklingen lassen, du glaubst, dass Arminia sogar oben noch kratzen kann. Was lässt dich in diesem Glauben?
Ich habe mir das Restprogramm angeschaut und glaube, dass man die beiden Heimspiele auf jeden Fall noch gewinnen kann. Das ist Kaiserslautern, die halt ganz hinten stehen und meiner Meinung nach auch wirklich das schwächste Team in der zweiten Liga sind, und Sandhausen. Die beiden kann man auf jeden Fall zu Hause schlagen, und wenn man dann noch schafft, auswärts hier und da einen Punkt zu holen bei den beiden Spielen, dann sieht das für mich schon sehr gut. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich Dritter werden, aber ich glaube, dass vierter oder fünfter Platz auf jeden Fall drin sind.
Philipp, du hattest angesprochen, du glaubst, dass sie auf diesem Platz bleiben, den sie gerade haben, den fünften. Warum geht es nicht noch weiter nach oben oder andersrum nicht noch weiter nach unten?
Ich glaube, warum es nicht weiter nach oben geht, liegt erstmal daran, dass Kiel zwar ja aktuell nur 6 Punkte vor den Arminen steht, aber das viel bessere Torverhältnis hat. Das heißt, man kann da ja noch einen Punkt mehr rechnen. Das heißt, Arminia müsste 7 Punkte gut machen auf Kiel. Und ja, die Kieler sind in der Rückrunde nicht mehr so stark wie in der Hinrunde. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie jetzt noch so viele Punkte lassen werden, dass da jetzt noch die Möglichkeit besteht, nach oben ranzukommen. Nach unten ist ein bisschen das Glück von Arminia, dass die ganzen Konkurrenten auch noch gegeneinander spielen. Ich habe mal ein bisschen durchgerechnet mit dem Tabellenrechner. Nach meinen Berechnungen müsste ein Punkt reichen für den sicheren Klassenerhalt, und ich denke, der ist auf jeden Fall drin in den letzten 4 Spielen.
Das glaube ich auch.
Ja, das wären ja dann auch schon 44, und wer hätte das gedacht, dass es so viele Punkte braucht. Jetzt habt ihr euch ja beide das Spiel am Wochenende angeguckt, verfolgt ja auch Arminia schon länger. Jetzt sind nur noch 4 Spieltage zu gehen und man ist sich ziemlich sicher, dass es in der zweiten Bundesliga nächstes Jahr weitergehen wird. Jetzt gibt es ja diverse Personalfragen, die noch offen sind. Ich fange mal bei dir an, Jerome. Wo muss Arminia denn im Sommer unbedingt handeln?
Also es wäre natürlich, also für mich keine große Baustelle, aber ein Riesenvorteil wäre, wenn man es schafft, Kerschbaumer zu halten. Der ist halt nur ausgeliehen von Brentford. Ich glaube, dass alleine wegen den Transferpreisen, die man in England hat, Brentford sich auch mehr fragen wird, als der Mann dann im Endeffekt wert ist. Aber man merkt halt schon im Spiel von Arminia relativ stark, dass Kerschbaumer da immer wieder gesucht wird. Genauso wie Fabian Klos, der hat noch Vertrag. Für mich ist vor allem Kerschbaumer eine Stellschraube, an der Arminia versuchen muss zu drehen, oder sie ersetzen ihn, weil da vorne auf jeden Fall ein kreativer Spieler dem Verein sehr gut tut, meiner Meinung nach.
Sehe ich ähnlich. Kerschbaumer ist extrem wichtig, meiner Meinung nach, für das Spiel. Sieht man ja auch an seinen Statistiken. 8 Tore, 6 Vorlagen, und alleine, wie er jetzt wieder gespielt hat gegen Aue, was da auch technisch teilweise zu sehen war, das tut dem Spiel sehr gut. Ich finde aber auch, man sollte auf jeden Fall Andreas Vogelsammer halten, der da vorne im Sturm auch durch seine Spielweise extrem wichtig ist. Er hat ja auch sehr stark an sich gearbeitet und alleine ja seine Konstitution, das Körperliche, das macht schon sehr viel aus. Sehr schnell, setzt sich sehr gut vorne durch. Die beiden Spieler finde ich eigentlich am wichtigsten, die man halten soll, wo man sich verbessern sollte, nachrüsten sollte, ist auf jeden Fall in der Defensive und da auf den Außen, denn da hat man ja aktuell eigentlich nur Dick auf der einen Seite, der da regelmäßig spielt, und keinen wirklichen Ersatz. Also da sollte man, denke ich, auf jeden Fall nachrüsten.
Ja, bei mir ist vor allem auch die rechte Seite hinten aufgefallen, dass Dick ist auch einfach nicht mehr der Jüngste. Und wenn man einen dynamischen Rechtsverteidiger, der den in der zweiten Liga, glaube ich, sehr gut tun kann, wenn du jemanden hast, der hinterläuft, der viele Flanken ins Zentrum bringen kann, wo halt zum Beispiel dann Fabian Klos steht, wenn man da jemanden findet, der vielleicht noch ein bisschen jünger, ein bisschen dynamischer ist, das wäre, glaube ich, ganz gut für Arminia.
Ja, der Verein hat ja bereits angekündigt, dass der auslaufende Vertrag von Florian Dick nicht verlängert wird. Das heißt, Handlungsbedarf besteht da ja auf jeden Fall. Jetzt ist das mit dem Halten ja immer so eine Sache. Das kostet ja auch alles ein bisschen Geld. Wenn es jetzt kein Geld für Kerschbaum mal übrig ist, ich meine, wir reden immer noch von einem Saisonetat von so 8 bis 10 Millionen, da dann einfach mal einen Millionenbetrag aufzugreifen an Transferlösen für Herrn Kerschbaum, wird sicherlich schwierig für Arminia. Dann braucht Arminia zwingend einen neuen Sechser oder wie seht ihr das?
Denke ich schon, wobei ja Kerschbaum aktuell gar nicht mehr unbedingt so auf der Sechserposition spielt. Jetzt gegen Aue war er auch eher wieder auf den Außen zu Hause. Aber trotzdem, denke ich, braucht man einen technisch starken Spieler, der das Spiel so aufbauen kann, wie es Kerschbaum kann. Also da müsste man auf jeden Fall nachrüsten.
Vor allem in der zweiten Liga hast du, also wenn der Anspruch von Bielefeld ist, weiterhin oben mitzuspielen, so wie sie es gerade mehr oder weniger tun. Klar, die Punkte nach unten sind auch nicht dick, aber sie sind halt nur momentan Fünfter. Dann brauchst du auf jeden Fall einen starken Sechser. Du brauchst eigentlich mehrere starke Sechser, weil dann auch eine Rotation eigentlich immer gut tut zu einem Verein. Dementsprechend hat man, glaube ich, wenn man diesen Standard hat, da oben zu bleiben, immer auf der Sechs Handlungsbedarf.
Und einen neuen Stürmer haben sie auch schon angekündigt. Momentan funktioniert das ja mit Klos und Vogelsammer wunderbar. Sollte man wirklich die finanziellen Mittel aufwenden, noch einen Stürmer zu holen?
Ich denke, ein Backup wäre auf jeden Fall noch gut. Man weiß ja auch noch gar nicht, wie geht es jetzt mit den beiden weiter. Das Angebot von Ingolstadt steht ja im Raum. Jetzt hat Sami Arabi ja nochmal betont, dass das Angebot, das im Winter kam, ja so lächerlich niedrig gewesen sein soll, dass sie da nicht in Versuchung gekommen wären. Da müsste, wenn Ingolstadt nochmal nachbessern, sollte das passieren, kann es durchaus sein, denke ich, dass er abgegeben wird. Aber dann bräuchte man natürlich starken Ersatz auf beiden Positionen. Man weiß auch nicht, was mit Klos passiert, ne? Ob er mit dieser Rolle mal Startelf, mal Bank zufrieden ist, muss man sehen. Putaro hat sich jetzt meiner Meinung nach noch nicht so wirklich als starker Sturmersatz herausgestellt. Also da müsste man auf jeden Fall einen Stürmer, denke ich, noch nachverpflichten.
Das mit Vogelsammer sehe ich ähnlich. Also ich glaube, wenn Ingolstadt da schafft, ein vernünftiges Angebot auf den Tisch zu legen, kann Arminia sich den Luxus, Nein zu sagen, nicht leisten. Einfach weil Ingolstadt auch mehr finanzielle Mittel hat. Ja, dann wird es wahrscheinlich so laufen, dass man dann das Geld, was man für Vogelsammer bekommt, wenn dann der Transfer gut geht, wieder in einen neuen Spieler da vorne rein investieren muss. Und bei Fabian Klos, ja, es ist halt das Alter, es ist halt auch der Spielertyp, der tut halt in der zweiten Liga einem Verein ganz gut. Aber ich glaube, dass der Grund, warum er mittlerweile auch häufiger auf der Bank ist, wie es ja in den Vorjahren nicht so war, auch ist, dass er einfach konstant das Niveau nicht mehr halten kann.
Wobei ich finde, aktuell in der Rolle, die er jetzt verkörpert, in den letzten beiden Spielen war er ja vor allem eher so die hängende Spitze, hat Vogelsammer sehr viel Platz verschafft und sehr gute Pässe auch gespielt. 1-0 am Sonntag hat er ja auch mit eingeleitet. In dieser Form und in dieser Rolle ist er schon wichtig für das Spiel. Also wenn er mit dieser Rolle einverstanden ist, denke ich schon, sollte man ihn halten.
Ja, sehe ich ähnlich. Also seine Relevanz ist auf jeden Fall nicht runterzureden. Ich meine, der Mann hat auch jetzt sein 111. Tor geschossen. Ich glaube, Jeff Sabine hat in der Pressekonferenz gesagt, wer 111 Tore schießt, macht irgendwas richtig. Und das ist halt auch bei Fabian Klos definitiv der Fall. Und ich war auch überrascht am Wochenende, wie gut er dann tatsächlich vorne zusammenspielen konnte mit Vogelsammer zum Beispiel.
Und eine Verpflichtung wurde ja heute schon bekannt gegeben, zumindest wenn man dem Westfalenblatt glauben darf. Dann kommt ein junger Nachwuchsstürmer von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim. Wir reden gleich noch über die Aufstiegschancen und Abstiegschancen der restlichen Zweitligisten und natürlich über das Revierderby vom Wochenende. Chelsea Dagger von den Fratellis hierbei nachgetreten auf Herz 87.9. Wir haben gerade über Arminia Bielefeld gesprochen, wollen aber den Blick nochmal auf die anderen Vereine der zweiten Liga werfen. Das Aufstiegsrennen ist ja noch lange nicht entschieden. Selbst der 15. platzierte Dynamo Dresden kann theoretisch noch aufsteigen. Also da ist noch eine Menge los. Ich frage hier nochmal in die Runde. Philipp, wer steigt denn am Ende in die Bundesliga auf?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die ersten beiden Plätze weiterhin von Düsseldorf und Nürnberg belegt sein werden. Ob jetzt Nürnberg oder Düsseldorf am Ende Erster sein wird, das wird noch entschieden. Und ich glaube auch, dass Kiel am Ende den dritten Platz machen wird. Einfach auch aus dem Grund, den ich eben auch schon gesagt habe, warum Arminia nicht mehr drankommt. Das Torverhältnis ist extrem gut. Sie haben die beste Tordifferenz der ganzen Liga mit 21 im Plus. Und ja, die danach kommen, haben 5 Punkte aktuell Rückstand auf Kiel. Aber die Mannschaften, meiner Meinung nach, die da alle stehen, sind so unkonstant. Da kann jeder jeden schlagen, das ist ja nun mal so. Und da kann auch jeder noch Punkte lassen. Und da werden wahrscheinlich die Plätze, die nach Kiel kommen, bis zum 34. Spieltag jeden Tag nochmal komplett durchgewürfelt. Aktuell ist ja Regensburg Vierter. Die werden vielleicht dann am Ende auf einmal wieder auf 10 stehen. Also da sehe ich jetzt keine Mannschaft so konstant an, dass sie da wirklich noch gefährlich werden kann.
Jerome, gehst du da konform?
Ja, eigentlich schon. Also ich glaube auch, dass Fortuna und der Club sich das nicht mehr nehmen lassen, da den direkten Aufstieg klar zu machen. Klar, Kiel hatte jetzt in den letzten Wochen relativ schwache Spiele. Da haben sie sich jetzt aber auch wieder so ein bisschen gefangen. Und die 5 Punkte, die sie dann auf den 4. haben, reichen, glaube ich, im Endeffekt auch. Und ich glaube auch nicht, dass eine Mannschaft wie Kiel, die meiner Meinung nach eigentlich sehr gut gespielt hat die Saison über, sich das jetzt nochmal nehmen lässt bei den letzten 4 Spieltagen.
Dann wird Kiel Dritter und landet in der Relegation. Das war ja für die Zweitligisten in den letzten Jahren ja eine ziemliche Mauerausbeute, denn das hieß ziemlich sicher, man bleibt auch in der zweiten Liga. In der ersten Liga ist der Relegationsplatz noch nicht vergeben, aber gehen wir mal ganz grundsätzlich davon aus, naja, nehmen wir jetzt einfach mal Kiel, unsere Experten sind sich einig, die schaffen das. Hat denn der Zweitligist dieses Jahr eine Chance gegen einen Vertreter der Bundesliga?
Schwierig. Also ich glaube, Kiel ist Aufsteiger, geringes Saisonetat, einfach eine vernünftige Mannschaft, die man da auf dem Platz hat für eine zweite Liga. Das ist aber nochmal im Vergleich zur ersten Liga ein riesengroßer Schritt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum in den letzten Jahren die Zweitligisten immer wieder gescheitert sind. Einfach weil die Bühne der ersten Liga dann doch zu groß und auch einfach taktisch zu stark ist, dass ein Zweitligist da mithalten kann. Man bräuchte schon zwei sehr gute beziehungsweise sehr glückliche Spiele, was ja bei der Relegation immer sein kann, weil es halt nur 2 Spiele sind. Dann, keine Ahnung, holt man sich irgendwie ein Auswärtstor und schafft es, das Ding zu Ende zu mauern oder so. Ja, das, aber generell glaube ich, ist es sehr schwer.
Philipp, was sagst du?
Sehe ich ähnlich. Einzigen Gegner, gegen den ich Chancen sehe, wäre vielleicht noch Mainz, weil Mainz aktuell in so einem Negativstrudel ist und dann wäre die Mentalität, glaube ich, das, was es am Ende entscheidet. Kiel vielleicht dann auch mit diesem Schwung des Durchmarschierens, ne, aus der dritten in die zweite und dann aus der zweiten in die erste direkt, das wäre einfach dann eine Mentalitätssache, aber gegen alle anderen wird es, glaube ich, extrem schwierig. Sollte Hamburg noch den 16. schaffen oder vielleicht Wolfsburg, da wäre dann auf jeden Fall Schluss. Gegen Mainz wäre es auch extrem schwer, aber da könnte es vielleicht eine Chance geben.
Mainz kann sich ja heute in der Bundesliga vom 16. Tabellenplatz befreien. Da steht heute im Montagsspiel noch ein ganz entscheidendes Spiel an. Da spielt nämlich der 16. Mainz gegen den 15. Freiburg. Und ich frage mal in die Runde, Jerome, wenn da jetzt Mainz gewinnt, dann sind die punktgleich mit Wolfsburg und Freiburg. Und Hamburg ist schon 8 Punkte dahinter, ganz zu schweigen von Köln, die dann 9 Punkte dahinter sind. Wag mal einen Ausblick. Wer macht's denn am Ende im Abstiegsrennen?
Also Köln und auch Hamburg sind für mich eigentlich klar abgestiegen. Also wenn ich mir die Tabelle anschaue, klar ist es bei Hamburg so, dass man die letzten Jahre immer das Gefühl hatte an einem gewissen Punkt, die sind klar abgestiegen und irgendwie haben sie es dann doch geschafft, 16. zu werden und dann durch die Relegation zu kommen. Aber gerade ist mir die Lücke für 4 Spieltage eigentlich zu groß dafür, dass Hamburg das noch aufholt und Hamburg auch zu schlecht.
Da können wir ja mal eine Statistik einwerfen, habe ich heute Morgen noch gelesen. Hamburg 5 Punkte Rückstand und 5 Punkte an den letzten 4 Spieltagen hat noch nie eine Mannschaft aufgeholt, ja, die 17. oder 18. war.
Ja, und was davor passiert, für mich ist Mainz auch die absolut schlechteste Mannschaft. Die Frage ist dann aber auch, wenn sie heute schaffen, Freiburg zu schlagen, dass Mainz in die Relegation kommt. Also es ist für mich klar die schlechteste Mannschaft auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch, wenn Freiburg heute gewinnen sollte, dann wäre für mich auch der Abstiegskampf eigentlich fast schon vorentschieden. Dann geht es vielleicht noch mit etwas Glück um Platz 16. Ich meine, beim HSV ist alles möglich, wenn es um Platz 16 geht. Also vielleicht schaffen sie auch diese Statistik da zu brechen. Sollte Freiburg allerdings verlieren und dann Mainz gleichziehen, dann sehe ich sogar noch Freiburg als ganz schön gefährdet an. Ich meine, bei denen ist es extrem ruhig. Das kennt man ja aus Freiburg, aber vielleicht ist es auch ein bisschen gefährlich zu ruhig, weil keiner wirklich über den Abstiegskampf, ja, man spricht schon drüber, aber ich glaube, es ist nicht so ganz in den Köpfen, weil die Saison dafür eigentlich bis jetzt zu glatt lief. Man war ja nie so richtig im Abstiegskampf, man war immer so ein paar Plätze davor. Ich glaube, wenn man jetzt auf einmal da reinrutscht, dann könnte es für Freiburg schon ganz schön gefährlich werden, weil dann auf einmal der Abstiegskampf da ist und dann in den letzten 4 Spielen muss man punkten und da sehe ich dann schon eine Gefahr.
Man hatte auch in den letzten Wochen und Monaten irgendwie nie das Gefühl, dass die Leistung von Freiburg in der Diskussion stand, fand ich. Also es ging immer um andere Themen, die rote Karte von Petersen oder irgendwelche Kommentare von Christian Streich. Aber es war nie die Leistung von Freiburg. Und ja, es kann gut sein, dass sie das auf jeden Fall einholt irgendwann.
Ja, dass das noch gefährlich wird. Zweitschlechteste Offensive, da muss heute dann sicherlich was passieren. Gucken wir mal nach oben. Am Wochenende fand ja das Revierderby statt, Philipp. Du als Anhänger des schwarz-gelben Podclubs. Ja, du hast heute Morgen noch ein bisschen geweint. Ich habe die Tränen noch gesehen in deinem Gesicht. Jetzt sind es aber ja immer noch beruhigende 4 Punkte auf Platz 5. Dortmund, schaffen die trotzdem noch die Champions-League-Qualifikation oder ist der Negativlauf jetzt so groß, dass sich das noch durchzieht bis zum Ende?
Naja, man muss ja sehen, es war ja eigentlich unter Stöger erst die 2. Niederlage in der Bundesliga. Das jetzt gegen die Bayern ja sehr deutlich, wollen wir nicht mehr drüber reden. Und jetzt gegen Schalke das 2-0. Ich denke, es wird in den letzten 4 Spielen reichen, um noch den 4. Platz zu machen. Da wird sich auch die Mannschaft zusammenreißen, um da eben noch die nötigen Punkte zu holen. Das sehe ich jetzt als schon noch möglich an, also dass sie da nicht mehr in die Europa League abrutschen. Trotzdem denke ich, um da einmal kurz drauf zu sprechen zu kommen, egal wie der Platz am Ende aussieht, am Ende der Saison wird es einen Umbruch geben bei Dortmund.
Jerome, was meinst du? Tut sich noch was auf den Champions-League-Rängen? Schafft eine Mannschaft noch den großen Sprung in die Top 4?
Naja, um abzurutschen, aus Sicht der Dortmunder müsste ja auch jemand von unten weiter punkten. Und für mich ist vor allem gerade Leipzig enttäuschend schwach. Die letzten Spiele, sowohl Europa League als auch in der Bundesliga, waren gar nichts. Ich fand auch gut gestern das Spiel gegen Werder. Da haben sie dann in der zweiten Hälfte wieder so ein bisschen Aufwind gehabt und konnten dann auch den Ausgleich machen. Aber vor allem die erste Halbzeit fand ich wirklich überhaupt nicht gut. Da sehe ich, wenn dann Hoffenheim noch an Dortmund rankommen, aber auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass Dortmund so unprofessionell ist, da sich in 4 Spieltagen noch einen solchen Vorsprung zu nehmen, weil für so einen Verein auf jeden Fall eine Champions-League-Qualifikation enorm wichtig ist, einfach auch um dann im Sommer wieder attraktiv zu sein für eventuell neue Transfers.
Ja, und um auch attraktiv zu sein für die Champions League, wo die Dortmunder nicht mehr dabei sind, das ist der DFB-Pokal. Da spielen die 3 Mannschaften vor Dortmund in der Tabelle, Leverkusen, Schalke und Bayern München, und auch Eintracht Frankfurt ist noch dabei. Die Spiele sind morgen und Mittwoch und wir wollen gleich drüber reden und unsere Experten mal fragen, wer es denn da jetzt ins DFB-Pokalfinale nach Berlin schafft. Ihr hört Herz 87.9 an diesem wunderschönen Montagnachmittag hier in Bielefeld. Wir diskutieren über Fußball und diese Woche ist ja endlich wieder Pokalwoche. Die Halbfinals stehen an. Morgen Abend tritt der FC Bayern München bei Bayer Leverkusen an und Mittwoch empfängt Schalke 04 Eintracht Frankfurt. Und ich frage jetzt unsere Experten, wer schafft's denn ins Finale? Fangen wir mal mit Leverkusen gegen Bayern an. Leverkusen zuletzt 2x 4:1 gewonnen gegen die Mitkonkurrenten Leipzig und Frankfurt. Und Bayern, naja, das sind halt die Bayern, die haben, glaube ich, die ganze Saison noch keine schlechte Form gehabt. Also, wer macht's, Jerome?
Also, ich glaube, dass Leverkusen im Moment erstmal in absolut bestechender Form ist. Ich bin total überzeugt von denen und das bin ich selten, weil Leverkusen für mich immer so ein Team war, was dann in den entscheidenden Phasen einer Saison es immer geschafft hat, nicht mehr so gut zu spielen, wie sie es in den nicht so entscheidenden Spielen gemacht haben. Andererseits ist es vor allem bei Bayern dieses Jahr so, dass ich das Gefühl habe, die gewinnen zumindest in Deutschland, das heißt in der Bundesliga und im Pokal, jedes Spiel, das sie gewinnen wollen. Das heißt, wenn man sich jetzt sagt, wir wollen ins DFB-Pokalfinale, wo ich schwer von ausgehe, weil man die Triple-Chance hat und die sich nicht nehmen lassen will. Ich glaube, dass Bayern dann, wenn sie wirklich aufspielen, Leverkusen klar schlagen können.
Glaube ich auch. Ich sehe da auch die Bayern ganz klar vorne, auch wenn Leverkusen, wie Jerome schon sagt, im Moment in einer sehr guten Form ist. Die Bayern sind es auch. Jetzt der in der Bundesliga 5-1 gegen Gladbach, 6-0 gegen Dortmund. Gut, in der Champions League gegen Sevilla war es ein bisschen schwieriger, aber auch da haben sie eigentlich ganz gut gespielt. Von daher denke ich, dass die Bayern einfach viel zu stark aktuell sind. Es ist die Schlussphase der Saison. Das ist für die Bayern die Phase, wo sie eigentlich am stärksten sind. Und ich glaube auch einfach, dass das Team heiß drauf ist, nochmal dieses Triple zu holen mit Jupp Heynckes zusammen. Und von daher wird Leverkusen da wahrscheinlich nicht viele Chancen haben.
Ja, Pokalspiele haben ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze und ich fahre da einfach mal 2 Ergebnisse auf. Bayern hat ja schon 2 Top-Gegner diese Saison aus dem Weg geräumt. In Leipzig, da mussten sie sogar ins Elfmeterschießen und zu Hause gegen Dortmund hat es eben auch nur knapp mit einem 2:1 gereicht. Also meint ihr nicht, dass Leverkusen gerade in der aktuellen Top-Form dann und zu Hause mit dem Publikum im Rücken doch noch eine Chance hat?
Also ich möchte jetzt nicht Leverkusen hier komplett rausreden. Ich bin auch der Meinung, dass das ein sehr spannendes Spiel wird, was man nicht wirklich vorhersehen kann. Bleibe aber dabei, dass wenn Bayern ein Spiel gewinnen will in Deutschland, dann gewinnen sie es. Und ich weiß auch nicht, ob man da Sevilla als Negativbeispiel nehmen kann, dass man da 0-0 gespielt hat, weil das auch ein klarer Fall von, wir wissen, dass wir weiterkommen und wir wissen, dass wir hier die Null halten können, wenn wir wollen. Also die sind sich ihrer Überlegenheit auf dem Platz einfach so bewusst, dass sie so ein Spiel absolut von vorne bis hinten kontrollieren können. Und ja, dementsprechend weiß ich, also klar könnte es theoretisch sein, dass Leverkusen das macht, vor allem, weil es der Pokal ist. Aber ich glaube es einfach nicht.
Ich schließe mich an.
Du schließt dich an. Ja, in der Bundesliga sind ja auch beide Spiele 3:1 für die Bayern ausgegangen. Also da kommen sie schon mit gut Rückenwind in diese Partie rein. Allerdings zu Hause im DFB-Pokal konnte Leverkusen Bayern zuletzt mit 4:2 schlagen. Das ist allerdings auch schon 9 Jahre her. Deutlich ausgeglichener ging es da in der Bundesliga schon zwischen Schalke und Frankfurt zu. Die haben nämlich 2:2 gespielt im Hinspiel. Am letzten Spieltag der Bundesliga werden sie nochmal aufeinandertreffen und eben jetzt am Mittwoch im DFB-Pokal. Schalke ja mit ordentlich Rückenwind. 7 der letzten 8 Bundesligaspiele konnten sie gewinnen. Und Frankfurt, ja, mit gerade auswärts einem ordentlichen Negativlauf. 5 Auswärtsniederlagen in Folge. Und trotzdem erleben wir noch eine Überraschung mit Frankfurt?
Nein. Also ich glaube vor allem Schalke ist einfach mit das stärkste Team in Deutschland im Moment. Klar, die Bayern stehen immer so ein bisschen davor, aber was Schalke unter Tedesco im Moment macht, absolut lobenswert, mega, mega gut, wirklich einfach auch toller Fußball, wenn ich mir da das Revierderby gestern anschaue, wie die Dortmund an die Wand spielen und einfach wirklich über 90 Minuten schaffen, so ein Spiel zu dominieren. Das werden sie auch gegen Frankfurt im Pokal schaffen. Also da ist mir auch die Form von Frankfurt egal, selbst wenn die jetzt die letzten 5 Spiele gewonnen hätten. Schalke ist einfach die klar bessere Mannschaft diese Saison.
Sehe ich auch so, und das muss ich selbst als Dortmunder zugeben, auch gestern
beim Derby. Ich wollte gerade schon meinen, du lobst Schalke, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Beim Derby musste ich es auch gestern einfach anerkennen, als ich es gesehen habe. Deswegen war gestern auch meine Aufregung gar nicht mal so groß wie beim 4-4 im Hinspiel, weil gestern einfach von Anfang an klar war, Schalke hat so stark gespielt und einfach auch taktisch, das war mir aber auch im Vorhinein schon klar, dass Tedesco da das viel bessere Geschick im Taktischen hat als Stöger. Tedesco ist da viel, viel versierter, was das angeht, und wird da auch die richtige Taktik für das Spiel gegen Frankfurt finden. Es wäre spannender, denke ich, wenn jetzt nicht diese ganze Geschichte mit Kovac in den Medien gewesen wäre, wenn jetzt diese Bekanntgabe des Wechsels jetzt noch nicht gewesen wäre, hätte ich mir vorstellen können, dass Frankfurt da noch bessere Chancen hat, aber ich glaube, dass dieses ganze mediale Theater gerade auch der Mannschaft nicht gut tut. Das hat man jetzt beim 4-1 bei der Niederlage schon gesehen. Und jetzt auch fürs Pokalspiel wird es, glaube ich, auch das ein Faktor sein, dass da jetzt diese Unruhe in dem Verein gekommen ist.
Ja, Torwart Lukas Radetzky hat ja sogar nach dem Spiel zugegeben auf den Journalisten-Nachfrage, dass es natürlich die Arbeit schon ein wenig beeinflusst hat, weil einfach ordentlich Unruhe auch im Mannschaftsumfeld war. Jerome, meinst du, das wird Frankfurt auch im Spiel auf Schalke beschäftigen?
Ich tue mich immer schwer damit, die Leistung von der Mannschaft auf irgendeine personelle Frage zurückzuführen. Auch gerade, wenn ich mir die Frankfurter anschaue, wie sie Fußball spielen, dann fällt es mir immer schwierig zu sagen, ja, da und da ist jetzt was schiefgelaufen, weil der Trainer einen Wechsel angekündigt hat oder weil das im Raum steht. Das sehe ich auch hier so. Also ich glaube auch, wenn die ganze Diskussion um Kovac bzw. der ganze Wechsel von Kovac zu Bayern jetzt nicht in der Diskussion stünde, dass Frankfurt das trotzdem klar verlieren würde, einfach weil Schalke die bessere Mannschaft ist. Und für mich ist das kein Faktor so wirklich.
Ich glaube schon, weil Frankfurt auch mit Kovac viel übers Kollektiv gekommen ist, und ich glaube, dieser Wechsel, man hat es ja auch an der Reaktion von Freddy Bobic gesehen, innerhalb dieses Teams schon irgendwie ein Vertrauensbruch war scheinbar. Scheinbar wurde Bobic ja vorher nicht wirklich informiert, und ebenso ging es wahrscheinlich dann auch mit dem Team, dass sie es auch über diese Bild-Zeitungsmeldung dann erfahren haben, und ich glaube schon, dass das ein Vertrauensbruch ist und auch die Arbeit dann hindert, und dass ohne diese Wechselgerüchte oder ohne dieses Wechseltheater besser gesagt, das Spiel ein bisschen offener noch gewesen wäre.
Ja, aber ich weiß nicht, ob eine Mannschaft, die Chance hat, ins DFB-Pokalfinale einzuziehen, was sie letztes Jahr verloren haben, das heißt, da sind ganz viele Spieler, bei die unglaublich heiß sind, diesen Pokal zu gewinnen, dann nicht die Professionalität besitzen, einfach sowas einfach auf dem Platz auszublenden und trotzdem ihr Spiel zu machen.
Man nennt ja in England sowas eine Lame Duck, also ein Trainer, der noch da ist, wo aber schon alle wissen, dass er bald nicht mehr da ist. Ist es ein Weg in Frankfurt, dann zu sagen, für die letzten 5 Spiele, für diese ganz wichtigen Spiele, wo Frankfurt ja auch noch die Champions League erreichen kann, okay, Niko Kovac wird eben jetzt, also hat jetzt schon Feierabend, und die letzten 5 Spiele holen wir nochmal einen, der nochmal ein neues Zeichen innerhalb der Mannschaft bringt? Nicht unbedingt taktisch, aber emotional?
Ja, diese Lösung wird ja schon diskutiert innerhalb der Frankfurter Medien, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich förderlich wäre, weil das ja noch mehr Unruhe reinbringt. Klar, man hätte jetzt gerade diese Personalie, über die diskutiert wird mit Kovac, aber wenn man dann nochmal 5 Spiele vor Schluss den Trainer wechselt, erstens glaube ich nicht, dass innerhalb von 5 Spielen da ein Trainer so viel erreichen kann, dass man da noch einen positiven Effekt draus erzielt, sondern nur die Unruhe hat, und zweitens glaube ich auch, trotzdem, dass wenn Kovac jetzt bleibt, man die Leistung vielleicht wieder aufrufen kann, auch aus dem Grund, den Jerome gerade genannt hat. Also von daher wäre das, glaube ich, wirklich keine Lösung, die da irgendwie sinnvoll wäre.
Glaube ich auch nicht. Ich meine, was soll dieser neue Trainer erreichen, was Kovac nicht erreichen könnte mit der Mannschaft? Sehe ich keinen Grund, zu den jetzt noch zu ersetzen.
Zum Beispiel das Pokalfinale, ja. Wo sie dann ja gegen Kovacs späteren Arbeitgeber Bayern München spielen könnten. Wo wir jetzt über Kovac schon gesprochen haben, es wurde ja lange und heiß diskutiert. Thomas Tuchel war im Gespräch, Herr Pochettino aus Tottenham war im Gespräch. Ist denn Niko Kovac die beste Wahl, die Bayern München treffen konnte?
Ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Ich glaube, also Bayern München schränken ja ihre Traineralternativen immer schon stark ein. Ich glaube, dass dieses Mal auf jeden Fall ein deutschsprachiger Trainer zur Wahl stand. Also es gab quasi keine andere Option für Bayern. Wenn ich mir dann die deutschsprachigen Trainer im Moment so angucke, die auf dem Markt sind, glaube ich nicht, dass es da noch eine andere Option gegeben hat neben Kovac. Vielleicht Tuchel, obwohl ich nicht glaube, dass Bayern nach dem Stint von Tuchel bei Dortmund Lust darauf hätte, so einen Trainer zu verpflichten.
Ich glaube auch, dass fachlich Thomas Tuchel für die Bayern sicherlich eine gute Wahl gewesen wäre, weil er ja schon so in die Richtung Guardiola geht, was seine Auffassung vom Fußball angeht, aber dass es einfach menschlich nicht gepasst hätte, vor allem mit diesen ganzen großen Persönlichkeiten bei den Bayern. Ich meine, er ist bei Dortmund schon mit Watzke aneinander geraten, wenn du dann noch einen Rummenigge und einen Hoeneß und wie sie noch alle heißen,
wie
diese
soll
ganzen
das bei Hoeneß
Lichtgestalten
werden,
da im Verein, die alle Mitspracherecht haben wollen, das wäre nicht gut gegangen. Von daher, Anforderungsprofil war deutschsprachig, dann Stallgeruch, hat Niko Kovac irgendwie beides. Von daher denke ich, dass er eine gute Wahl ist. Die Frage ist dann einfach, schafft er es, sein taktisches Profil so weiter zu schärfen, dass es eben für die Ansprüche der Bayern dann genügt, um eben diese dominante Spielweise irgendwie zu schaffen. Aber bei Frankfurt hat man ja auch in den Jahren, in denen er jetzt da war, eine Entwicklung gesehen. Am Anfang war es eher das Destruktive. Diese Saison ging es ja schon eher in eine spielerische Richtung. Von daher glaube ich schon, dass er da eine gute Lösung sein kann.
Ich glaube auch, dass sich Kovac auf jeden Fall nicht so schwer tun wird, bei Bayern Fuß zu fassen. Er kennt die Mannschaft, also er kennt den Verein. Er hat da, glaube ich, die Champions League mitgewonnen 2001. Und dementsprechend mache ich mir da auf jeden Fall keine Sorgen. Wie es dann taktisch im Endeffekt läuft, das ist immer eine schwierige Frage, weil die meisten Trainer, die zu Bayern kommen, vorher einfach nicht eine Mannschaft trainiert haben, die so gut aufgestellt ist. Einfach von der Breite des Kaders her. Das ist dann, glaube ich, für jeden Trainer erstmal eine Umstellung. Klar, ein kleines Luxusproblem. Damit muss man schauen, was Kovac draus macht. Das will ich jetzt nicht auf seine Zeit bei Frankfurt beziehen, weil es einfach so unterschiedliche Situationen sind.
Ja, was ihm auf jeden Fall liegt, um das kurz noch zu sagen, ist eben dieser bunt gemischte Kader mit sehr vielen verschiedenen Nationalitäten, weil genau das hatte er in Frankfurt ja auch. Und ich kann mich noch erinnern, als er da seinen Job angetreten hat und den Kader zusammengestellt hat, da wurde es immer kritisiert oder wurde immer das als Gefahr irgendwie in den Raum gestellt. Ja, der Kader, der ist so international, schafft er das? Und das hat er ja auf jeden Fall. Ist ein sehr guter Vermittler zwischen den Spielern. Und das ist natürlich für so einen Kader, den die Bayern haben, genau die richtige Voraussetzung.
Hat ja auch selbst schon die kroatische Nationalmannschaft trainiert, jetzt in Frankfurt einige Leistungen erzielt, aber in München zählen dann eben nur Titel. Und ob er das schaffen kann, ja, das wird dann wahrscheinlich nur die Zukunft zeigen. Titel, darüber wollen wir gleich auch sprechen. Und zwar stehen ja auch nächste Woche die Halbfinals in den europäischen Wettbewerben an. Und da sind natürlich auch die Bayern noch vertreten. Wir wollen über die Chancen sprechen hier bei Herzrasen auf Herz 87.9. Das waren The Magic Gang mit All This Way hier bei Nachgetreten. Ich rede immer noch mit meinen Studiogästen Jerome Leimann und Philipp Strunk über die aktuellen Fußballthemen und wir wollen weitermachen mit dem internationalen Geschäft. Nächste Woche steht das Champions League Halbfinale an. Die ganz großen Spiele stehen uns jetzt bevor. Es trifft der FC Liverpool auf den AS Rom und dann der Klassiker am Mittwoch, der FC Bayern gegen Real Madrid. Jerome, wer setzt sich denn da durch? Wen sehen wir im Finale?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich es mega schade finde, dass Bayern nicht gegen Liverpool spielt, weil die Paarung hätte ich einfach total gerne gesehen, vor allem auch über zwei Spiele. Ich glaube, dass Liverpool die Roma auf jeden Fall schlagen muss. Das war aber auch schon bei Barcelona der Fall, dass die auf jeden Fall Roma schlagen sollten. Dementsprechend tue ich mich jetzt gerade ein bisschen schwer damit, das so klar zu sagen, wie ich es eigentlich vor einer Woche noch getan hätte. Glaube aber, mit der absolut dominanten Vorstellung gegen City und auch so gut, wie die momentan in der Premier League spielen, dass Jürgen Klopp es auf jeden Fall schaffen wird, Liverpool so einzustellen, sich dann nicht im Rückspiel irgendwie noch die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Und Bayern gegen Real, man sagt zwar immer Bestia Negra aus Sicht von Real Madrid, dass Bayern so ein bisschen der Angstgegner ist. Für mich sieht das vor allem in den letzten Jahren ein bisschen anders aus, weil Bayern da eigentlich immer die größeren Probleme hatte, gegen Real weiterzukommen und dann auch gerne mal rausgeflogen ist. Real ist für mich immer noch eine der stärksten Mannschaften auf der ganzen Welt, mit die stärkste. Das wird ein hochinteressantes Spiel, wo ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht festlegen kann.
Ja, generell denke ich, dass das Finale, was du dir jetzt fürs Halbfinale wünschst, nämlich Klopp gegen Heinkes, dann im Finale passieren wird, dass Bayern und Liverpool weiterkommen werden. Aber ja, Bayern hat sich in den letzten Jahren immer gegen die spanischen Teams im Halbfinale sehr schwer getan. Von daher glaube ich, ist das kein Selbstläufer, natürlich nicht gegen Real Madrid, aber es wird extrem eng und extrem schwer für die Bayern werden. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass sie in diesem Jahr dann am Ende die Nase vorne haben werden, wenn sie sich ein paar Lehren aus dem Spiel von Juventus gegen Real aus dem Rückspiel mitnehmen, nämlich direkt von Anfang an da Druck zu machen gegen Real. Und ich denke mal, dann können sie eine gute Chance haben, da weiterzukommen. Und Liverpool ist die Mannschaft mit den meisten Toren in der Champions League, offensiv so extrem stark. Und ich denke, die werden gegen Rom auf jeden Fall weiterkommen.
Das Rückspiel von Real Madrid gegen Juventus ist, glaube ich, auch so eine schöne Blaupause, wie man so ein Spiel angehen muss, um Real Madrid gefährlich zu werden. Und es ist auch das einzige Spiel so in dieser Champions-League-Saison, wo ich mich dran erinnern kann, wo Real Madrid wirklich Probleme hatte. Und ich glaube, wenn Bayern es schafft, diese Art, wie Juventus das Spiel angegangen ist, selber irgendwie auf dem Platz umzusetzen, dann könnte es wirklich was werden.
Ja, ich sehe schon Paul Breitner wieder in Ritterrüstung da beim Champions-League-Finale, wenn Heinkes wieder auf Klopp trifft. Jetzt seid ihr euch ja bei Liverpool schon ziemlich sicher. AS Rom hat ja aber immerhin, auch wenn zweimal mit der Auswärtstorregel, Donetsk und Barcelona mit sehr überzeugenden Rückspielen geschlagen. Was macht euch denn sicher, dass das gegen Liverpool nicht passiert? Weil auch Liverpool hat ja in der Premier League gezeigt, dass sie defensiv und gegen kleine Gegner auch durchaus anfällig sind.
Ja, Liverpool vor allem in der Hinrunde, da war diese defensive Anfälligkeit ja noch da. In der Rückrunde sind sie ein bisschen konstanter geworden in der Premier League. Und in der Champions League ist die Leistung einfach so konstant und so stark, dass sie, glaube ich, auch in diesem Rückspiel dann gegen Rom die richtigen Mittel finden werden, um sich da durchzusetzen. Klar, Rom darf man nicht unterschätzen, aber das wird Liverpool, denke ich, auch nicht tun. Und es ist ja jetzt auch nicht so eine, weiß ich nicht, so eine Wald- und Wiesenmannschaft, wie es in der Premier League ist, wo sie da dann immer ihre Probleme haben, sondern es ist ja schon international eine Mannschaft mit Renommee und ich denke, da wird es dann nicht zu diesem Unterschätzen kommen.
Ich hatte immer bei Liverpool das Gefühl, dass man in der Premier League relativ früh das Gefühl hatte, man kann nicht mehr Meister werden, einfach weil City schon extrem früh auf 10, 12 Punkte enteilt war. Und in der Champions League war das halt nicht der Fall. Da standen die Chancen von Anfang an quasi auf grün, dass man das eventuell schafft bis ins Finale. Und dementsprechend glaube ich, dass man das die Premier League-Saison von Liverpool, dass sie gegen kleine Vereine verlieren, defensiv sehr anfällig sind. Klar sind das taktische Probleme, aber ich glaube nicht, dass man das so auf die Champions League übertragen kann, weil sie da absolut dominant spielen. 5-0 gegen Porto, beim Rückspiel wusste man ist weiter, dann konnte man einfach quasi einen Gang runterschalten und das Ding mit 0-0 nach Hause fahren. Und ja, gegen City absolut dominante Leistung, vor allem das Hinspiel, das 3-0. Das war eines der besten Spiele, die ich von der Mannschaft diese Saison gesehen habe, egal welche Liga oder welchen Pokal ich mir anschaue. Und ja, bei Roma, ich tue mich bei italienischen Vereinen generell, abgesehen von Juventus, immer schwer, weil es sehr unattraktiver Fußball ist, weil es Fußball ist, der wirklich nur aufs Ergebnis geht und das kann sehr schnell schief gehen. Also die beiden, alle drei Tore gegen Barcelona, das war zweimal Dzeko, der sich irgendwie vorne durchgewurschtelt hat und dann ein Tor nach einer Ecke, das ist halt kein absolut goldenes Rezept, um da starke Mannschaften rauszuhauen. Und wenn Liverpool ja ein bisschen Intelligenz hat, dann kommen sie da durch.
Auch stattfinden nächste Woche tut der kleine Europapokal, nämlich die Euroleague. Da treffen Marseille und Salzburg aufeinander. Marseille hat sich ja recht überraschend gegen Leipzig durchgesetzt und auch Salzburg mit einem Wahnsinnsrückspiel gegen Lazio Rom. Und wir haben im Grunde genommen das Topspiel, das vorweggenommene Finale Arsenal-London gegen Atletico Madrid. Und bis auf Atletico Madrid sind drei Vereine noch dabei, die vor allem um das Champions-League-Ticket kämpfen, was der Euroleague-Sieg mit sich bringt. Da kurzer Ausblick, Philipp, was meinst du, wer schafft es ins Finale und wer gewinnt am Ende?
Ja, und da haben wir endlich mal auch diese Motivation. Das wird ja auch immer den Vereinen vorgeworfen, dass sie in der Europa League keine Lust haben und dann einfach nur ein bisschen dahin spielen. Aber wie du schon sagst, gerade für Arsenal, denke ich mal, ist die Motivation da am größten. Denn wenn man sich die Premier League-Tabelle anguckt, da sieht es ja sogar aktuell schwer aus, dass es überhaupt mit der Europa League noch klappt. Von daher ist das vielleicht der letzte Ausweg da, um ins internationale Geschäft zu kommen. Von daher, was die Motivation angeht, sehe ich da Arsenal auf jeden Fall weit vorne. Ich kann mir als Finale wirklich Arsenal gegen Marseille dann vorstellen, da dann aber alles offen. Atletico, ne, die haben in der spanischen Liga haben sie die Champions League sicher, von daher weiß ich nicht, ob für die der Anreiz, die Europa League zu gewinnen, jetzt so groß ist.
Ja, Arsenal muss auf jeden Fall schauen, dass sie da weiterkommen und das Ding gewinnen, einfach weil dieser Verein den Anspruch an sich selbst hat, ein Champions League Club zu sein und sie das dieses Jahr über die Liga auf keinen Fall schaffen werden. Dementsprechend müssen sie gucken, dass sie da weiterkommen, aber Atletico ist für mich die stärkste Mannschaft von den Vieren. Insofern, das ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wer es dann im Endeffekt wirklich schafft. Und wäre ja auch ganz interessant, weil es dann, glaube ich, die dritte oder vierte Mannschaft in Folge aus Spanien wäre, die Europa League gewinnt. Bei Salzburg, ja, also ich glaube, dass es sehr glücklich war, dass sie da bis jetzt, dass sie da immer noch mitspielen dürfen. Die österreichische Liga ist absolut nicht konkurrenzfähig, würde man eigentlich so denken, innerhalb von Europa. Ist natürlich ein super Erfolg für die, aber ich glaube, hier ist auch Endstation für RB.
Und Marseille, wenn die es dann schaffen sollten, haben die eine ernsthafte Chance gegen Atletico oder Arsenal, wer auch immer das wird? Ich meine, Marseille immerhin mit zwei starken Auftritten RB Leipzig aus dem Pokal geworfen.
Ich glaube, der Schwung, wenn sie jetzt auch weiter wieder gegen Salzburg eine starke Leistung zeigen und da weiterkommen, dann kann der Schwung reichen, um im Finale auf jeden Fall auch gut mithalten zu können. Ich meine, was sie gerade im Rückspiel offensiv gegen Leipzig gezeigt haben, das war wirklich sehr stark. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie da auch realistische Chancen haben im Finale.
Also ich glaube, Atletico würde sich gegen Olympique auf gar keinen Fall die Butter vom Brot nehmen lassen. Das würden sie klar gewinnen. Bei Arsenal bin ich mir nie sicher. Also selbst wenn sie da ins Finale kommen, würde ich denen trotzdem zutrauen, das 3-0 gegen eine schwächere Mannschaft zu verlieren.
Zu schwanken die Leistungen, also.
Ja.
Ja, Das war's schon wieder heute mit Nachgetreten und meinen Studiogästen Jerome Leimann und Philipp Strunk. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen, wenn die Hinspiele gelaufen sind. Und dann bin ich mal gespannt, ob die Expertenmeinungen immer noch in Richtung Bayern München und Atletico Madrid gehen, wenn ich das jetzt hier so rausgehört habe. Mein Name ist Christian Roselius und ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend hier auf Herz 87.9.
Ciao
und tschüss.